heute mit dem Thema
Interview mit Nicolao und Hayden.
Herzlich willkommen, liebe Metalheads, zu einer neuen Folge von Metal Markus Metal Podcast. Wir haben in der Vergangenheit ja schon öfter mal Bands am Start gehabt, die wahrscheinlich sehr viele von euch kennen. Heute behaupte ich mal, habe ich eine Band im Interview, die nicht unbedingt viele kennen, die aber meiner bescheidenen Meinung nach sehr viel mehr Leute kennen sollten. Und dafür begrüße ich deren Gitarristen. Hallo, Nicolao.
Ja, hallo, schön, dass ich hier sein kann.
Ja, sehr gerne. Und direkt zu Beginn, erzähl uns doch mal was zu deinem Namen, denn der klingt für deutsche Ohren erstmal ein bisschen ungewöhnlich. Und wo kommst du dann auch her und wie bist du am Ende da gelandet, wo du jetzt bist?
Okay, oh, das ist eine Frage, da kann man sehr viel drüber erzählen. Also, Nicolao dos Santos, mein voller Name, ich bin gebürtiger Brasilianer. Ich bin sehr früh nach Deutschland gekommen, mit ein paar Monaten. Ich habe immer noch eine starke Verbindung zu meiner Heimat. Bin einmal im Jahr dort und Familie besuchen. Wie ich hier jetzt hingekommen bin, also ich bin zu diesem Podcast jetzt über Umwege gekommen, indem ich einfach in der Metal-Szene gerne unterwegs bin und verschiedene Podcasts mir anhöre, um halt up-to-date zu sein, was große und kleine Bands angeht.
Und deine Band, also ist ja nicht richtig, es ist ja nicht deine Band alleine, oder?
Nein, es ist nicht meine Band alleine. Ich bin vielleicht so ein bisschen die treibende Kraft, denn die Band ist halt aus meiner ersten Band hervorgegangen. Und in dem Sinne bin ich halt mit am längsten dabei. Aber es ist auf jeden Fall keine Band, wo einer alles entscheidet, vor allem nicht im kreativen Prozess. Versuche ich halt sehr, sehr gerne immer alle mit einzubeziehen, weil das letztendlich auch einen Band-Sound ausmacht.
Also bist du nicht der Rock'n'Roll von Hedion?
Nee, würde ich nicht sagen. Ich denke, wir sind jetzt auch in der Neubesetzung seit ein paar Jahren und diese Neubesetzung hat sich halt auch so ein bisschen, es hat sich herauskristallisiert, wer in welchem Bereich seine Stärken hat. Wer zum Beispiel mehr im Marketingbereich unterwegs sein kann, wer sich um grafische Dinge kümmern kann, wer mehr die Kompositionen, die Texte und so weiter in die Hand nimmt. Wir haben da, glaube ich, ein ganz ausgewogenes Verhältnis von Fähigkeiten.
Ganz zu Beginn steht eigentlich immer die Frage, euer Bandname, was genau bedeutet der eigentlich und wo kommt das in seinen Ursprüngen her? Weil die Band gibt es ja, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, schon seit mindestens 15 Jahren.
Ja, die Band gibt es tatsächlich schon eine ganze Weile. Wie eben schon erwähnt, die Band Hadian ist halt hervorgegangen aus meiner allerersten Band, als ich noch zur Schule gegangen bin. Es war eine Melodic Metal Band, würde ich sagen, schon sehr beeinflusst von Iron Maiden. Und als sich dann diese Band quasi mehr oder weniger aufgelöst hat, haben wir uns als Teile der Band halt irgendwie entschieden, was Neues zu starten. Etwas, was ein bisschen härter und schneller sein sollte. Und die erste Band hatte den Namen Storm Whisper, was auch eher in diesen Melodic Power Metal Bereich ging. Und weil wir gesagt haben, die neue Marschrichtung ist ein bisschen härter, haben wir nach etwas gesucht, was vielleicht auch ein bisschen mehr Substanz hat. Und wir haben wochenlang Bandnamenlisten hin und her geschoben, wo die absurdesten Bandnamen-Vorschläge drauf gelandet sind. Letztendlich sind wir bei dem Namen Hadian gelandet, weil das bedeutet, es kommt im Prinzip von dem Wort Hades, ja, dem Gott der griechischen Gott der Unterwelt. Aber es ist ein geologisches Erdzeitalter. In der Geologie bezeichnet das Hadean quasi die Periode der Erde, wo sich die ersten Steine gebildet haben, nachdem es halt ein Magmaball war für die längste Zeit. Und also es ist etwas sehr, sehr Altes, aber etwas, was halt irgendwie auch mit uns zu tun hat, weil ohne diese Phase wären wir auch letztendlich nicht hier.
Das ist eine sehr schöne Erklärung, wie ich finde. Ich finde es immer spannend, weil so als Konsument, würde ich mal sagen, setzt man sich ja mit sowas ganz oft gar nicht auseinander. Ne? Man liest einen Namen und denkt sich, naja, das wird schon irgendwas bedeuten. Und es ist ja oft verrückt, was für Geschichten hinter Namensfindungen stehen. Also ich glaube, vielleicht kennst du die Geschichte von Kissing Dynamite, die sich so benannt haben, weil als sie nach einem Bandnamen gesucht haben, hatte jemand diesen Song als Klingelton. Und Das ist dann halt, ne?
Es ist manchmal wirklich überraschend. Ich hatte letztens noch mal Fluch der Karibik geschaut und da ist ja am Ende der Satz Bring Me the Horizon und das ist anscheinend auch die Inspiration für deren Bandnamen gewesen.
Ja, gut, dass es keine Band gibt, die Ich bin dein Vater, Luke heißt, ne? Oder so.
Ja, man weiß nicht, vielleicht gibt es die. Und ansonsten ist das jetzt eine gute Idee für mein nächstes Projekt.
Okay, da möchte ich dann aber lobend erwähnt werden. Lob und Anerkennung hätte ich dann gern. Ja, kommen wir dann mal zu der spannenden Frage musikalisch. Wie würdest du die Musik der Band jetzt klassifizieren? Wenn man auf den Metal Archives guckt, steht da so ganz stumpf einfach Heavy Metal. Und ich glaube, das ist ja erstmal zumindest in meiner Wahrnehmung, und ich bin jemand, der gerne in Schubladen denkt, um Sachen halt irgendwie zuordnen zu können. Und wenn ich Heavy Metal lese und euren Sound höre, würde ich erstmal denken, okay, das finde ich nicht so zu 100% treffend.
Ja, da muss ich dir recht geben. Ich finde es tatsächlich schwierig, Helden im Moment zu kategorisieren. Auf unserem ersten Album Parasite, das jetzt ja auch schon eine Weile her ist, 2010 entschieden, waren wir wohl so eine Mischung aus US-Power-Metal mit Thrash-Metal-Einschlag, würde ich sagen. Und so einem ganz leichten, progressiven Touch. Es war aber auch eine Zeit, in der sich musikalisch bei vielen Bandmitgliedern und insbesondere bei mir getan hat, am Musikgeschmack und an dem, was wir in der Zeit gelernt haben. Das war im Prinzip die Zeit, in der ich Musik studiert habe und Kunst übrigens auch. Das heißt, da kamen sehr viele Einflüsse dazu, die dann auch das erste Album zu einem Konzeptalbum gemacht haben. Also das war dann schon ein bisschen was vielleicht weiter im Prog-Bereich anzufinden ist, anstatt im Thrash-Metal oder im Power-Metal. Und eben durch diese beiden Studienfächer, ist dann halt der heutige Alien-Sound mehr oder weniger entstanden. Denn durch die Berührung mit der ganzen klassischen Musik hat sich das natürlich auch auf meine Kompositionen ausgewirkt. Und jetzt stehen wir halt da mit einem Album, was halt irgendwie Symphonic-Einflüsse hat, aber nicht in dem typischen Symphonic-Metal female-fronted, sondern wir haben halt einen männlichen Sänger und wir haben zwar Sopranstimmen und Chorgesänge auf dem Album, aber halt nicht in diesem typischen Symphonic Style. Wir haben immer noch die Prog-Elemente, die sind vielleicht sogar noch stärker geworden, eventuell durch den Einfluss von Keyboard-Sounds und experimentelleren Song-Arrangements. Aber es sind immer noch Heavy-Parts dabei. Also die Einordnung von Hating gestaltet sich halt auch für uns selber in der Band als sehr schwierig. Gerade als wir angefangen haben, Promo zu machen, wussten wir gar nicht genau, was wir schreiben sollen.
Kann ich voll empfinden. Ich habe ja auch Vorbereitung auf das Interview heute das Album, also das aktuellste Album von euch, Origins, was jetzt ja bald seinen ersten Geburtstag feiert, mir nochmal angehört und habe auch so gedacht, okay, wie würde ich es klassifizieren? Als erstes wäre mir tatsächlich so als ganz grober Oberbegriff Prog in den Sinn gekommen. Aber ich weiß, was du meinst. Da sind natürlich auch Elemente drin, die in gänzlich andere Richtungen gehen. Und ich finde auch nicht, dass jetzt alles so nach pure Metal immer klingt. Gerade bei Prog ist man manchmal ja auch in so Klangwelten, die so an 70er Jahre Progressive Rock eher erinnern. Also ein paar Momente habe ich mich sogar fast an so wirklich sehr alte Genesis-Sachen erinnert gefühlt. Kannst du das nachvollziehen oder denkst du gerade, Junge, putz dir mal die Ohren?
Doch, das kann ich schon nachvollziehen. Es ist allgemein, würde ich sagen, immer interessant, was andere Leute in unsere Musik reinhören, welche Einflüsse die hören. Da habe ich schon die wildesten Vergleiche gelesen. Aber definitiv, ich bin ein sehr, sehr großer Fan von 70er Prog-Rock. Von alten Genesis habe ich aber nur ein Album im Schrank. Ich bin eher aus dem Camp Pink Floyd, Gentle Giant, King Crimson. Aber das ist auf jeden Fall auch eine Klangwelt und eine musikalische Sprache, die mir sehr gefallen hat. Ich glaube, da bin ich auch in der Band nicht alleine. Ja, ich vermute mal, dass der Begriff Prog aber auch eine Schublade ist, die einen manchmal sehr einengt. Gerade wenn man halt Prog-Metal im Stil von Dream Theater und den den nachfolgenden Generationen denkt, die als Stil haben, so zu klingen wie Dream Theater und nicht im Wortsinne, wie das damals in den 60er und 70er Jahren der Fall war, im Sinne des, wir machen progressive Musik, wir schauen einfach, was passiert und vermischten Einflüsse. Und das ist eher den Ansatz, den wir, glaube ich, fahren. Und ich glaube, was uns auch abhebt von anderen Rockbands oder von anderen Bands, die im Symphonic-Metal-Bereich vielleicht unterwegs sind, ist der Einsatz von vielen perkussiven Elementen. Die Djembe und Dunduns und diese ganzen afrikanischen Trommeln, die wir benutzt haben, hört man ja auch nicht allzu häufig in diesem Bereich.
Dem würde ich vollkommen zustimmen. Du hast ebenso schön gesagt, progressiv im eigentlichen Wortsinn, wir schauen einfach mal, wo es uns irgendwie hinträgt. Und wenn man sich jetzt das neue Album vor Augen führt mit 6 Songs und einer Spielzeit von 58 Minuten, sieht man das ja im Grunde auch auf den ersten Blick. Und gerade auch ein Opener von 11 Minuten, das sind ja schon Dinge, wo man mehr oder weniger sagt, es ist mir völlig scheißegal, wie die, ich sag mal, junge Generation Musik hört. Wir alle wissen ja, ne, nach 30 Sekunden muss das knallen, sonst skippe ich weg. Und nach 30 Sekunden bei eurem Opener hat ja noch nicht mal die eigentliche Melodie oder der eigentliche Song wirklich angefangen. Ist das etwas, was jetzt so ganz bewusst von dir entschieden worden ist, weil du auch dann halt Kunst und oder Musik gemeinsam studiert hast und das so als Kunst wirklich betrachtest? Und wer sich die Zeit dafür nicht nimmt, das ist mir dann auch egal. Also ist das genau der Anspruch dahinter?
Ja, in gewissem Sinne ja. Wir haben auf jeden Fall uns bewusst für eine Musik entschieden, die nicht ganz zugänglich ist im Sinne von Popmusik. In dem Fall von dem Opener Ruins of Time haben wir uns aber deswegen für diesen Song entschieden, weil der viele Elemente vom Album quasi in sich vereint. Wir haben die progressiven Parts, wir haben die akustischen Parts, verschiedene Gesangsstile, unser Leadsänger Frei, ich singe drauf, unser Bassist Andreas und Sopranistin. Wir haben Keyboard-Sounds, wir haben Cello. Und das war halt auch eine Entscheidung, mit so einem Song anzufangen und zu sagen, das ist der Hadean-Sound. Und ja, uns war auch bewusst, dass das Intro mit dem diesem leichten Schlagzeug-Becken-Geplänkel vielleicht ein bisschen sich zieht. Aber wir haben einfach gesagt, so kommt man vielleicht auch in eine Atmosphäre rein, um das Album vielleicht auch am Stück zu hören, was halt viele Leute leider natürlich nicht mehr machen. Aber da können wir dann vielleicht auch diese Leute nicht ansprechen. Das ist dann auch okay.
Finde ich gut. Also wenn man wirklich sagt, ich möchte Leute ansprechen, die sich wirklich auch Zeit für Musik nehmen möchten, ist das ja ein sehr löblicher Ansatz. Aber ich glaube, das ist auch eine Art von Kunst, mit der man leider ziemlich alleine dasteht heutzutage, oder? Oder, also zumindest selbst in der Metal-Szene habe ich so die Wahrnehmung, entwickeln sich ja auch Dinge in die Richtung, ah, das muss schnell auf den Punkt kommen, der Song darf auch nicht mehr zu lang sein. Oder man bewegt sich wirklich in den tiefsten Sphären des Undergrounds. Würdest du euch da verorten?
Ich glaube, wir sind irgendwo dazwischen. Also ich bin schon ein Freund von Songs, die ein Abenteuer darstellen, die eine Reise sind. War ich schon immer. Ich mag aber auch natürlich Songs, die auf den Punkt kommen, in anderen Musikrichtungen vielleicht mehr als im Metal sogar. Ich bin ein großer Freund von Trip-Hop-Musik. Portishead war immer eine meiner Lieblingsbands. Aber ich glaube, dass wir auch da eine ganz gute Balance haben. Vielleicht sind wir mehr dann doch, klar, im künstlerischen Underground anzutreffen. Aber wir versuchen auch nicht bewusst halt einfach nicht zugänglich zu sein, sondern ich schreibe das, was ich selber gerne hören würde, wo ich halt denke, das gefällt mir selber. Und manchmal denke ich gar nicht drüber nach, was passiert. Und dann sagen die anderen in der Band vielleicht, können wir das vielleicht kürzen? Oder im Fall von der Songreihenfolge, können wir die Reihenfolge so machen? Oder können wir die so machen? Letztendlich habe ich mich da auch überzeugen lassen von der aktuellen Reihenfolge, weil eigentlich war der Titelsong Origins für die Mitte vom Album gedacht und der Opener war für das Ende gedacht. Aber meine Kollegen haben mich überzeugt und ja, dann haben wir diese aktuelle Reihenfolge letztendlich so auch als Gemeinschaft entschieden.
Das hast du ebenso schön gesagt. Manchmal fragen dich deine Bandkollegen, ob sie nicht was kürzen können. Jetzt habt ihr ja einen Song auf dem Album. Das ist ja für, also das ist ja quasi so lang wie das ganze Rain in Blood Album von Slayer. Fast 29 Minuten, okay, 28,5. Das ist ja schon auf jeden Fall auch ein Statement. Und wie schafft man sowas? Wie komponiert man einen 28-minütigen Song? Also plant man sowas oder hast du dich wirklich hingesetzt und hast dich komplett treiben lassen und am Ende hast du gedacht, oh, das ist jetzt aber lang geworden?
Nein, ich wollte tatsächlich einen langen Song schreiben. Inspiriert wurde ich auch von natürlich von Bands wie Dream Theater oder Transatlantic, The Flower Kings. Das sind so meine Prog-Bands, die natürlich auch immer diese langen Songs haben, Epics. Aber auch von Bands wie Blind Guardian mit dem Song And Then There Was Silence, Iced Earth, Dante's Inferno. Das sind so die Dinge, mit denen ich halt als Teenager aufgewachsen bin. Und das war dann schon eine bewusste Entscheidung, als ich die Entscheidung getroffen hatte, tatsächlich mit einem Orchester zu arbeiten oder für Orchester und Band zu komponieren, dann wäre es schwierig gewesen, meiner Meinung nach, irgendwie einen 3-Minuten-Song zu komponieren. Ich weiß nicht, ob das geht, ob ich das nicht vielleicht irgendwann mal versuche, aber Orchester lädt auch einfach dazu ein bisschen in andere Klangwelten abzudriften. Und ich habe auch konzeptuell irgendwie wieder an 5 Akte gedacht, wie das halt manchmal im klassischen Drama in der Literatur eingegliedert wird. Deswegen heißen bei uns auch der Song ist halt in 5 Chapters aufgeteilt. In der Klassik würde man vielleicht Movements dazu sagen oder Sätze. Aber es war auf jeden Fall eine Entscheidung von Anfang an, wie lang der Song jetzt letztendlich werden würde, das habe ich am Anfang nicht vorhersehen können, sondern da habe ich halt eher geschaut, was braucht der Song noch oder was denke ich braucht der Song noch, und habe dann dementsprechend versucht, den Spannungsbogen so logisch zu komponieren, dass es halt irgendwie nicht zu zäh in der Mitte vom Song ist, dass die Elemente ausgewogen sind von Orchester und Band. Aber es war auf jeden Fall ein Prozess, der einfach sehr viel Arbeit war. Es war einfach jeden Tag komponieren. Das war die Aufgabe, die ich mir gesetzt habe. Und es war nicht so, dass ich gedacht habe, ich habe gerade Schreibblockade, sondern ich habe jeden Tag dran gesessen und jeden Tag komponiert. Und dann irgendwie entsteht dann so etwas.
Du hast eben so schön gesagt, Arbeit mit Orchester. Ich würde das jetzt so verstehen wollen, dass man auf eurem Album auch Orchester wirklich hört. Also ein echtes Orchester und kein Orchester aus der Steckdose. Ist das korrekt so?
Das ist völlig korrekt. Wie ich erwähnt habe, ich habe Musik studiert. Ich habe erst in Siegen studiert und bin dann nach Kassel gegangen und habe da am Institut für Musik noch weiter studiert und letztendlich auch dort die Komposition und die Aufnahme für das Album Origins angefangen. Und wenn man Musik studiert, dann hat man einfach sehr viele Orchestermusiker um sich rum, weil in der Regel ist man halt der einzige Metalhead in so einem Fachbereich, oder es waren sehr wenige Rocker. In Kassel war es noch ein bisschen anders. In Siegen war es definitiv ein sehr klassisch zentrierter Fachbereich, nicht nur von der Lehre her, sondern auch von den Studierenden. Wobei in meinem letzten Semester ist ein Dozent an die Uni Siegen gekommen, Florian Heesch, meine ich, hieß er, der seine Doktorarbeit auch über Death Metal Gesang oder so geschrieben hat. Und das erste Seminar, was er gegeben hat, war dann auch Gewalt im Heavy Metal oder irgendwie sowas. In Kassel war es eher offen für Popmusik. Da waren mehr Leute, die auch aus dem Jazz kamen, sogar Leute, die, weiß ich nicht, Ska und Punkrock gemacht haben. Es war, glaube ich, 1, 2 richtige Metal-Leute auch dabei. Und interessanterweise auch ein paar, die dann klassische Instrumente auf dem Album gespielt haben, die man, wenn man sie so gesehen hätte, hätte man nicht vermutet, dass die eigentlich auch in der Death-Metal-Band spielen. Das ist aber um deine Frage nochmal genau aufzugreifen, wir haben tatsächlich Jahre damit verbracht, Orchestermusiker aufzunehmen. Dadurch, dass ich die Connections mit meinen Kommilitonen hatte, bin ich halt von Kassel nach Siegen, nach Koblenz, bin überall hingefahren, wo ich noch Freunde hatte, die Lust hatten, auf dem Album zu spielen. Und wir haben auch Choraufnahmen gemacht an der Folkwang Hochschule in Essen. Eine sehr, sehr gute Freundin von mir und von der Band in der Zeit ihr Opernstudium in Essen gemacht hat. Und die hat sich dann auch einfach bereit erklärt, einen Chor zusammenzustellen und hat dann auch natürlich selber in dem Chor halt mitgesungen. Und letztendlich haben wir bei dem Titelstück Origins, ich glaube, über 30 Gastmusiker dabei. Ja, genau, diese ganzen Orchestermusiker, die Chorleute und auch noch einen Perkussionisten, der eigentlich vielleicht dem einen oder anderen was sagt. Die Band ist Ayahuasca, eine Kölner Death Metal Band. Der Yannick, der Schlagzeuger von denen, ist halt auch ein hervorragender Perkussionist und der hat seine ganzen Spielzeuge ausgepackt und die ganzen verrückten Trommeln halt auch noch dann dazu gespielt. Also es ist ein ziemlich großes Projekt gewesen mit unfassbar vielen Spuren. Und wir haben sehr, sehr lange für die Aufnahme gebraucht, einfach dadurch, dass es halt nicht immer zeitlich möglich war, diese Leute zu bekommen. Mit keinem Budget, wie das bei einer kleinen Band so üblich ist, kann man sich nicht einfach ein Orchester irgendwie hinstellen und sagen, jetzt spielt mal meine Komposition, sondern musste jedes Instrument nacheinander aufnehmen.
Und ein digitales Orchester wäre niemals eine Option gewesen, weil von der Theorie komponieren könntest du es ja dann auch, oder? Und wahrscheinlich ja auch mit den Mitteln, die man hat, irgendwie digital einspielen.
Ja, wir haben tatsächlich die Demo-Version mit einem digitalen Orchester gemacht. Das war Teil von meiner Komposition. Vielleicht dazu ein, zwei Sätze. Komponiert habe ich schon sehr, sehr lange Zeit im Programm Guitar Pro, das eigentlich ein Gitarrennotationsprogramm ist. Aber weil ich halt auch mit Noten arbeiten kann und ein Orchester nur mit Noten arbeiten kann, habe ich natürlich alles aufgeschrieben. Was ich halt gelernt habe, ja, in meinem Musikstudium, die ganze Musiktheorie und dann das vermischt mit dem instinktiven Komponieren oder mit dem Komponieren, was man fühlt oder was man so hört, war das, glaube ich, eine ganz gute Kombination. Und deswegen habe ich auch gesagt, ich möchte möglichst keine Samples benutzen, denn es soll halt auch irgendwie lebendig klingen. Denn wir haben irgendwann im Proberaum gesessen und halt irgendwie alte Platten uns angehört und irgendwie gemerkt, der Sound der Platte ist vielleicht nicht so bombastisch wie das, was man heutzutage so kennt, aber es hat irgendwie was ganz Besonderes und letztendlich ist das immer die Performance. Wenn man sich alte Thrash-Metal-Alben anhört oder Death-Metal-Sachen, dann ist der Sound nicht so unglaublich brutal und durchproduziert wie heute, aber es ist einfach viel emotionaler, weil es einfach ehrlicher gespielt ist und nicht alles zerschnibbelt und quantisiert und autotuned ist. Und deswegen war uns auch wichtig, dass wir halt sagen, wir, wenn wir schon klassische Musiker da haben, dann benutzen wir die auch. Und natürlich waren die an die Noten gebunden, aber es gab auch ein, zwei Solostellen, wo ich dann gesagt habe, hier, das ist ungefähr das, was ich mir vorstelle. Du kannst gerne die Töne ändern, du kannst die Melodie komplett ändern, wenn dir was anderes einfällt. Hau raus, genauso wie der Pianist meine sehr Basis Klaviernoten bekommen hat. Und weil ich nicht sehr gut Klavier spiele, habe ich gesagt, so, das sind die Harmonien, mach mal. Und der hat dann halt auch seine Interpretation halt eingebracht. Und das ist halt auch ein Grund, warum ich gedacht habe, mit Samples wäre das nicht möglich gewesen. Dann wäre das halt wieder, ich programmiere die Samples, aber dann wäre das wieder ich gewesen. Das wollte ich halt nicht. Ich bin ja schon auf dem Album drauf mit Gitarre und Gesang und auch an einer Stelle Piano. Und deswegen habe ich gedacht, so besser, wenn andere Leute unseren Sound bereichern. Ist viel schöner.
Kann ich verstehen, ja. Es ist ja, ja ein kleines Abenteuer, würde ich mal denken, ne? Wenn man eine grobe oder vielleicht auch schon eine konkrete Vorstellung hat, aber dann jemanden an der Hand hat, der noch ein Stück weiter gehen kann als man selbst, was der aus etwas machen kann, ist ja oftmals so, dass man denkt, Wahnsinn, das ist ja zwar meine Idee, aber es hat einen eigenen Spirit in irgendeiner Form. Das kann ich durchaus nachempfinden, dass man da solche Ambitionen dann hat. Bei allem, was du bis jetzt so erzählt hast, könnte man meinen, dass ihr ja eher dann so eine Art Studioband seid. Ist das so? Oder tretet ihr auch regelmäßig wirklich auf? Und wenn, wie funktioniert das dann? Da kann man ja vermutlich jetzt nicht einen Song wie Origins mal eben darbieten.
Also wir waren lange tatsächlich keine Band, die viele Auftritte gespielt hat. Wir haben 2010 unser erstes Album rausgebracht und haben vorher in den Jahren und danach bis 2013 relativ viel gespielt in NRW und Umgebung. Und dann sind zwei Bandmitglieder ausgestiegen. Unser Schlagzeuger, der Timmy, und der damalige Gitarrist Daniel sind ausgestiegen zur gleichen Zeit. Und weil das beides super, super essentielle Bandmitglieder waren, hat sich das irgendwie seltsam angefühlt, neue Leute irgendwie in die Band reinzuholen. Das hört sich vielleicht seltsam an, aber es war im Falle von Timmy, das war auch der Schlagzeuger von meiner ersten Band, so, das heißt, der erste Drummer, mit dem ich je angefangen habe, wirklich ernsthaft Musik zu machen. Und Daniel war und ist wahrscheinlich immer noch einer meiner besten Kompositionspartner. Wir haben immer noch ein Akustikprojekt zusammen, was immer noch in der Schublade liegt und irgendwann vielleicht auch noch das Licht der Welt im Blick. Aber das war sehr schwierig zu sagen, ich hole mir einen anderen Gitarristen in die Band, weil ich weiß, wie gut Daniel zu mir gepasst hat. Aber letztendlich haben wir natürlich auch viel Zeit mit der Produktion verbracht. Die ersten Recording-Sessions waren 2015, da haben wir die Schlagzeugaufnahmen gemacht. Und ja, das Album ist halt letztes Jahr erschienen. Also weiß man halt, wie lange so ein Projekt dauern kann, wenn man alles wirklich alleine macht. Und deswegen haben wir auch erst mit der Neubesetzung, wir haben auch einen neuen Bassisten und einen neuen Schlagzeuger kurz vor Release bekommen. Ja, es ist auf jeden Fall schwierig gewesen, vorher Konzerte zu spielen, auch durch die Entfernung Kassel-Köln. War für mich nicht immer möglich. Aber jetzt sind wir definitiv wieder dabei und haben halt auch eine Release-Show letztes Jahr gespielt in Köln im MTC. Haben dann im Spätsommer auch nochmal im MTC gespielt und nochmal ein anderes Konzert in der Nähe von Gießen. Und haben jetzt auch für dieses Jahr schon die ersten 4 Shows, glaube ich, gebucht. 5 Shows, glaube ich. Und mehr ist noch in Planung. Wie man Origins aufführt, ist natürlich ein bisschen komplizierter. Aber so wie das halt auch Bands machen, die halt Orchester-Tracks auf dem Album haben, wir holen die uns halt quasi einfach aus der Dose und spielen halt dann zu den Orchesterspuren alle Instrumente, die wir selber auf die Bühne bringen können. Mit Ausnahme von Sopran, da hatten wir tatsächlich Unterstützung von einer Sopranistin, die hier im Kölner Raum unterwegs ist.
Also das heißt, ihr könnt dann auch in der Live-Situation die an einigen Stellen ja fast schon so Savatage-artigen Chöre reproduzieren, wenn ihr auftretet.
Ja, also wir haben das unglaubliche Glück, dass wir sehr viele Sänger in der Band haben. Ja, wir haben den Freio, unseren Leadsänger, der für die kräftigen Stellen und Stimmen halt eher zuständig ist. Dann haben wir meine Stimme, die deutlich tiefer angesiedelt ist. Wir haben unseren Bassisten, den Andreas, der auch eher im Bass-Bariton-Bereich unterwegs ist. Und unser Gitarrist Yannick ist eher im Tenor-Bereich unterwegs. Und dadurch, dass wir da noch einen Sopranisten hatten, konnten wir sehr viele Harmonieparts auf die Bühne bringen. Wobei wir die großen klassischen Chorparts auch vom Band geholt haben, weil das letztendlich noch ein vierstimmig geschriebener Satz für Opernsänger war, und die haben wir dann halt auch mehrmals übereinander aufgenommen, damit es möglichst groß klingt. Und das hätten wir mit unseren Stimmen nicht so reproduzieren können. Letztendlich haben wir da gesagt, Sopranistin, du singst deine Sopranparts wie eine Solistin über die Chorparts drüber, und manchmal hat dann unser Sänger, der Freio, auch noch seine Parts dazu gemacht. Aber in anderen Songs haben wir durchaus viele Harmonieparts, die wir dann halt mit den Bandmitgliedern live umsetzen können.
Du hast jetzt ja vorhin wunderbar gesagt, es dauert etwas länger, wenn man alles selbst macht. Also 10 Jahre habe ich jetzt so im Kopf mal überschlagen, hat es dann gedauert. Wie schafft man das dabei, am Ball zu bleiben, bei einer so langen Produktion? Das muss doch irre herausfordernd sein. Also da muss doch bestimmt innerhalb einer solchen Produktion ganz viel passieren, was irgendwie eine witzige Anekdote wert wäre. Wahrscheinlich nicht nur eine, sondern ganz viele. Kannst du uns dazu irgendwas noch erzählen zu der Produktion allgemein? Also 10 Jahre ist ja ein Horizont für manche Leute, glaube ich, Also von der Arbeit kennt man das ja, da fragen dich Leute, wo siehst du dich in 5 Jahren? Und 10 Jahren ist dann ja eine Dimension, wo man sagt, keine Ahnung, hoffentlich in Rente so ungefähr.
Ja, boah, das ist eine fantastische Frage. Wo fängt man da an? Also die Komposition war wahrscheinlich der kürzeste Prozess. Ich habe leider nicht mehr genau auf dem Schirm, wie lange ich dran gesessen habe, das Material zu komponieren und die Texte zu schreiben. Letztendlich haben wir noch sehr viel verfeinert bis zum Ende der Produktion. Da sind noch kleine Details dazugekommen, es sind noch Textänderungen in letzter Minute reingeflattert. Aber im Prinzip stand der Song schon sehr früh, zumindest vor 2015. Also wir haben auf jeden Fall die Songkompositionen waren alle durch in der Struktur, im Arrangement, als wir die Schlagzeugaufnahmen angefangen haben. Und damals existierten halt, wie gesagt, diese Demos mit virtuellen Orchesterinstrumenten. Was auch sehr lange gedauert hat, war die Noten für die Musiker vorzubereiten, sodass es halt lesbar ist, dass jetzt nicht in der Zeile vielleicht 12 Takte reingequetscht sind, wo die Notenwerte so klein waren, dass man es nicht mehr lesen konnte. Und das musste ich halt für alle Orchesterinstrumente auch vorbereiten. Da habe ich mir auch Hilfe geholt von meinen Kommilitonen beim Notensatz letztendlich, weil ich da natürlich kein Experte bin. Das hat sehr lange gedauert. Die reine Aufnahmezeit war natürlich auch schwierig in einem Studienbetrieb, wo man halt vielleicht die Räumlichkeiten nur abends zur Verfügung hatte, wenn man halt irgendwie sagt, ich habe den ganzen Tag Uni, vielleicht nehmen wir heute Abend nochmal die Geige auf. Und dann hofft man, dass halt nicht nebenan noch jemand Trompete übt, der dann vielleicht auch noch auf deinem Mikrofon erscheint. Das heißt, das war eine Herausforderung. Teilweise haben wir das in Wohnzimmern bei Freunden gemacht. Was aber wahrscheinlich auch eine der größten Zeitfresser war, war die Mixphase. Denn wir haben vorher noch nie mit so vielen Spuren gearbeitet und auch nicht mit Orchesterspuren. Und da kam uns dann zum Glück der gute Roman Beilharz zur Hilfe. Das ist ein Dozent in Kassel, also einer meiner Dozenten war das, zuständig für Jazzharmonielehre und Audiotechnik. Der Roman hat schon seit Ewigkeiten ein eigenes Tonstudio, ist auch selber Komponist und mehr im Klassikbereich unterwegs. Und als ich bei ihm im Kurs Filmmusik saß, habe ich ein Gespräch belauscht mit einem anderen Kommilitonen, der über ein Programm gesprochen hat, die Vienna Mir. Und das klang einfach faszinierend. Die Vienna Mir ist letztendlich ein virtueller Raum. Also wenn man sich ein bisschen mit Audiotechnik mal auseinandergesetzt hat, dann weiß man ja vielleicht, dass man nach einer Aufnahme so ein bisschen Hall auf die Instrumente drauf macht, damit es halt nicht so trocken klingt, als wäre man in einem Schuhkarton. Die Vienna Mir ist das Ganze in aufgepumpt bis zum geht nicht mehr. Es ist eine dreidimensionale Raumoberfläche. Also es ist tatsächlich auf dem Computerbildschirm, man sieht einen Konzertsaal und man kann seine einzelnen Audioquellen, also in unserem Fall die Orchestermusiker, auf eine Bühne stellen. Man kann die drehen, man kann die strecken und stauchen, man kann die Mikrofonposition verändern. Und die Mir rechnet dann letztendlich realistisch, wie das in einem Raum dann klingen könnte mit den oder klingen soll mit den Reflexionen der Wände. Und da haben sich die Leute halt unfassbar viel Mühe gemacht, denn die haben zum Beispiel, ich meine, das ist das Wiener Opernhaus, haben die abgesampelt. Und das war letztlich ein wichtiger Schritt, um das Orchester realistisch klingen zu lassen, denn die Aufnahmen waren oft in Wohnzimmern, in kleinen Überräumen. Und es klang halt einfach natürlich nicht homogen. Es klang halt, wir haben versucht, möglichst wenig Rauminformationen aufzunehmen, dass wir nachher mit der Vienna Mir den Raum draufbauen können. Und das hat uns der Roman im Prinzip abgenommen. Er hat alle orchestralen Spuren gemischt und uns geschickt. Und wir haben unseren Mix dann letztendlich angepasst und dann wieder einen neuen Mix dem Roman zur Verfügung gestellt. Er hat dann seinen Orchestermix wieder angepasst. Das heißt, ich bin auch dann, als ich schon wieder in Köln gewohnt habe, immer mal wieder nach Kassel gefahren und habe Mix-Sessions mit dem Roman gemacht. Und in dieser Zeit haben wir uns auch sehr angefreundet und auch sind auch weiterhin in Kontakt, weil ich seine Meinung als Musiker sehr schätze, als Freund sehr schätze. Er auch dann einfach sagt, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und ebenfalls, das fällt mir gerade ein, wir haben auch meine klassische Gitarre bei ihm aufgenommen. Das war auch glaube ich, ein wichtiger Schritt, denn meine klassische Gitarre habe ich mir während meines Studiums bauen lassen und es ist nicht einfach eine klassische Gitarre, sondern es ist eine klassische Gitarre mit 7 Saiten. Und das wollte ich natürlich auch irgendwie benutzen. Als ich das Teil dann hatte, war es halt auch klar, okay, ich brauche halt auch die Möglichkeit, das in einem vernünftigen Studio aufzunehmen. Und das war dann auch direkt klar, dass ich das beim Roman aufnehmen werde. Und er hat auch einen fantastischen Sound geliefert. Ja, das heißt, wir haben sehr viele verschiedene Mix-Sessions hin und her geschoben. Und das war halt, glaube ich, der komplizierteste Teil von der ganzen Produktion, die verschiedenen Elemente Band und Orchester zusammenzubringen, klanglich.
Bevor wir jetzt dann fast schon Richtung Zielgerade abbiegen, eine letzte Sache, das Cover-Artwork. Was genau stellt das dar? Ich hoffe, es hat in irgendeiner Form einen Bezug, entweder zum Titelsong oder zum gesamten Album.
Ja, sowohl als auch. Also der Songtitel Origins kam nicht unbedingt vom Orchesterstück selber. Ich glaube, ich hatte den Songtitel vorher schon. Ich musste einen kleinen Schlenker machen, wie ich überhaupt dazu gekommen bin, diesen Song zu komponieren. Die Inspiration war nämlich ein Film, nämlich die Höhle der vergessenen Träume von Werner Herzog. Ein Film über die Chauvet-Höhle in Frankreich, wo wir Höhlenmalereien von vor über 40.000 Jahren gefunden haben. Und der Soundtrack zu dieser Dokumentation war einfach nur faszinierend. Vor allem, weil ich den Film auch in 3D gesehen habe, in einem kleinen alten Kino in Köln mit roten Ledersesseln. Und diese ganze Atmosphäre war so surreal. Die hat mich einfach in die Vergangenheit transportiert. Und das war halt ein großer Initiator für diese Komposition. Gleichzeitig habe ich in der Zeit auch viele Dokumentationen geschaut, unter anderem von Carl Sagan die Kosmos-Serie und dann die Neuauflage mit Neil deGrasse Tyson. Und da kamen dann die verschiedenen Ideen zusammen. Gerade durch den Soundtrack Kosmos wurde, glaube ich, von Alan Silvestri, ich meine, es war Alan Silvestri, der den Soundtrack zu Kosmos komponiert hat. Und genauso haben mich auch diverse Science-Fiction-Serien wie Stargate beeinflusst, also nicht nur thematisch, sondern auch was den Soundtrack angeht. Und irgendwie war dieses Bild Orchester hat irgendwie gut zu Weltraum gepasst, aber auch zu verschiedenen Elementen, Ozean. Und das habe ich dann irgendwie alles in einen Topf geworfen und das hat sich dann vermischt. Deswegen haben wir auch Songtitel wie The Shores of the Cosmic Ocean. Das ist ein Unterkapitel von dem Titeltrack Origins. Wir haben dann angefangen, an dem Artwork zu basteln, oder ich habe angefangen, und wir haben die Erlaubnis bekommen, von der NASA Fotos zu benutzen. Und so habe ich mich hingesetzt und habe verschiedene Astrobilder mir runtergeladen, aber wir haben auch einen Fotografen. Wir haben dem ein paar Bilder abgekauft und das Cover ist das Resultat aus verschiedenen Galaxiebildern oder interstellaren Nebeln. Und wenn ich mich nicht täusche, glaube ich den Player an. Ich weiß es nicht mehr genau. Es ist halt schon eine Weile her, dass ich das Artwork war fertig, als wir, glaube ich, mit den Gitarrenaufnahmen angefangen haben. Aber es ist letztendlich eine große Kombination von verschiedenen Inspirationen, die dann in diesem kosmischen Ursprung zusammengekommen sind. Also der Name Origins beschreibt nicht nur die Ursprünge vielleicht vom Kosmos, was im Song Starborn besprochen wird, aber genauso den Ursprung von uns, der Menschheit oder von uns, wie wir entstanden sind. Und da könnte ich halt stundenlang drüber abnerden, wie die verschiedenen Moleküle, in denen, die in unserem Körper sind, halt in großen, in Sternexplosionen entstanden sind. Und das Ganze überträgt sich dann wieder in die Ursprünge der Kultur, wo wir wieder bei der Höhle der vergessenen Träume sind. Und die ersten Chapters vom Song Origins beschäftigen sich sehr viel mit unseren Ursprüngen, Ursprung der Menschheit, Wiege der Menschheit. Deswegen haben wir auch da perkussive Elemente, afrikanische Trommeln und so weiter benutzt. Also es ist halt irgendwie, es ist kein richtiges Konzeptalbum mit einer Story, aber die Songs, die schwingen irgendwie auf einer ähnlichen Frequenz. Ruins of Time, Starborn, Quantum. Irgendwie passt das irgendwie dann doch zusammen. Und unter diesem großen Origins-Mantel kann man das, glaube ich, alles ganz gut zusammenfassen.
Du hast jetzt so schön gesagt, du könntest noch stundenlang abnörden. Ich könnte dir ohne Probleme auch noch stundenlang tatsächlich zuhören, aber unsere Zeit ist leider ein bisschen begrenzt heute. Hatten ja auch ein paar Technik-Issues zu Beginn. Issues klingt auch geil, ne? Technik-Issues.
Technik-Issues, ja.
Darum biegen wir langsam mal auf die Zielgerade ein. Und nachdem wir jetzt viel über Musik gesprochen haben, über eure Musik, ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, wo wir die Podcast-Playlist natürlich füttern möchten. Darum machen wir das heute mal ein bisschen anders als sonst. Wenn du den Hörern da draußen einen Song eures Debütalbums Parasite empfehlen müsstest oder dürftest, müsste man ja eigentlich sagen, welchen Song würdest du da nennen, um zu sagen, Leute, so klingt das Album, so klang die Band vor mittlerweile 15 Jahren?
Ich würde den letzten Song vom Album wählen, Burning Eden. Das ist nämlich ein Song, der viele Elemente beinhaltet, die vielleicht nicht in der Anfangsphase von Hadean existiert haben, wo noch jeder Songwriter so sein Süppchen gekocht hat, sondern als wir schon als Band zusammengefunden hatten und jeder seine Einflüsse dazugebracht hat. Es ist auch ein langer Song und deswegen, glaube ich, auch ein guter Übergang von der Vergangenheit in die Zukunft. Also es ist wahrscheinlich einer der besten Anknüpfungspunkte zu unserem heutigen Style.
Dann von eurem neuen Album Origins picke ich jetzt mal einen Song raus, und zwar ist es der Opener Ruins of Time. Was kannst du uns dazu noch erzählen, was du vielleicht noch nicht in deinen bisherigen Ausführungen gemacht hast?
Oh Gott. Ruins of Time ist auf jeden Fall ein Song, der vielleicht mehr Science-Fiction-Elemente im Text hat als die anderen Songs. Und ich glaube, es ist auch ein Song, der sehr früh schon komponiert wurde. Also es ist halt ein Song, der schon im alten Line-Up in irgendeiner Demo-Version existierte. Also vielleicht, das ist halt irgendwie, keine Ahnung, ob es Zufall ist, aber wenn ich Burning Eden sage und du sagst Ruins of Time, dann ist das, glaube ich, genau wie das erste Album aufhört und geht es halt in den aktuellen Sound. Das ist irgendwie sehr, sehr poetisch. Das passt doch irgendwie. Passt zu Hadean.
Und dann hast du noch eine Wahl vom Album, vom neuen Album. Aber sag jetzt bitte nicht den Titelsong, dann erschlagen mich die Hörer der Playlist, wenn wir einen 31-minütigen Song reinpacken. Also ich find's gut.
Ich würde mich natürlich super freuen, wenn Leute diesen Song hören, weil es steckt eine ganze Menge Arbeit und Herzblut drin. Aber was vielleicht eher untypisch ist für eine Metal-Band, ist, wir haben keine typische Ballade auf dem Album, aber wir haben einen Akustik-Track. Und zwar Through Amber Eyes, zu dem auch in ein paar Monaten noch ein Video erscheinen wird. Und auch das ist ein sehr ungewöhnlicher Song vielleicht für eine Metal-Band, ein sehr persönlicher Song. Genau, der, ich weiß nicht, ob ich viel drüber erzählen soll, bevor das Video rauskommt. Wenn du möchtest, kann ich das natürlich tun, aber ja, es ist ein schöner Song, Kontrastsong.
Wir müssen ja den Spannungsbogen hochhalten. Also ne, sagen wir, in ein paar Monaten könnt ihr dann sehen, was gemeint war. Und ich verstehe deinen Wunsch. Ich würde auch jedem Menschen empfehlen, der in diese Songs dann reingehört hat, auch wirklich sich mal Origins anzuhören. Ich kann nur für mich sprechen. Ich habe nicht bemerkt, dass er fast 30 Minuten geht, als ich ihn gehört habe. Und das ist, glaube ich, das schönste Kompliment, was man einem Komponisten machen kann, wenn ein langer Song sich auf jeden Fall nicht so anfühlt.
Das ist fantastisch. Ja, vielen Dank für dein Feedback. Das bedeutet mir sehr, sehr viel. Dankeschön.
Und jetzt Auf der Zielgeraden sind wir angekommen. Jetzt möchten wir von dir weitergehende Songempfehlungen in die Richtung, jetzt aber nicht Musik von dir, sondern Musik, die dich vielleicht inspiriert hat, die dich geprägt hat oder auch Musik, die du vielleicht ganz aktuell erst gehört hast und gedacht hast, meine Güte, das ist ja mal so richtig geil. Ich weiß, in unserem fast identischen Alter werden diese Momente rarer, wo man noch so denkt, Mensch, das hat mich ja noch mal so richtig geflasht. Darum gerne mal ganz vorne anfangen. Irgendwas, was dich schon immer begleitet hat, was ein wichtiger Song für dich in deiner Kindheit, Jugend oder vielleicht auch einfach in deiner Metal-Prägungsphase war. Was könntest du da nennen? Und mir kann man nichts falsch machen oder alles.
Also der Grund, warum ich überhaupt Musiker geworden bin, ist Metallica One. Das Musikvideo, die Flamme ist halt einfach sofort entzündet gewesen. Und ich bin zu meinen Eltern gegangen, habe gesagt, hey, kann ich Gitarrenunterricht haben? Ich wollte Gitarrist sein. Ich wollte James Hetfield sein. Ich wollte eigentlich Rhythmusgitarrist sein. Ich wollte James sein. Und das war doch meine musikalische Schule für sehr, sehr lange Zeit. Das heißt, Metallica ist ein sehr großer Teil von meinem Leben. Auch ich habe ein paar Jahre in einer Metallica Tribute Band gespielt. Wie es angefangen hat, was mich, glaube ich, in alle anderen Bereiche geführt hat, war die Band Pain of Salvation.
Oh, endlich!
Ja.
Ich habe noch nie jemanden getroffen, mit dem man über Pain of Salvation reden kann.
Wir müssen vielleicht noch einen zweiten Podcast-Termin machen, um über Pain of Salvation zu reden. Eine Band, die ich schon überall gesehen hat, in Deutschland, in Holland, in Brasilien. An meinem 30. Geburtstag in Rio de Janeiro habe ich die gesehen. Beste Konzert meines Lebens.
Das heißt, das war vor 13 Jahren. Welche Tour war das dann?
Das war... Gott, war das noch Road Salt 2?
Wahrscheinlich, ne? Oh, ich bin so neidisch.
Ja, es war auf jeden Fall fantastisch. Publikum in Brasilien ist ja noch mal ein bisschen anders als hier.
Deswegen.
Also, ja, ich hing irgendwie mit irgendwelchen Leuten Arm in Arm, habe alles mitgesungen und keine Ahnung, wer die Leute waren. Es war ein Traum, auf jeden Fall. Aber was mich, ein Musiker, der mich sehr geprägt hat, nicht was, wie er spielt, sondern was er spielt, ist Yaman do Costa, brasilianischer Gitarrist, der auch letztendlich Inspiration war, mir eine siebenseitige klassische Gitarre anzuschaffen, weil siebenseitige klassische Gitarren, das ist Standard in dieser brasilianischen Musikrichtung, im Choro, im Samba, das ist halt quasi ein Standardinstrument. Und als klassisch gelernter Gitarrist war das halt auch so eine neue Welt für mich, gerade weil ich in Deutschland aufgewachsen bin, in diese Musikwelt einzutauchen, in die brasilianische Musik einzutauchen, die Kultur, hat mich definitiv ziemlich verändert als Musiker und glaube ich so, wie ich auch generell, glaube ich, bin als Mensch, hat mich das nochmal geändert, verändert. So.
Das heißt, du empfiehlst uns also diesen Gitarristen und Pain of Salvation und kannst du noch konkret dann Songs benennen von jedem jeweils einen? Oder ist das bei Pain of Salvation einfach unmöglich?
Es ist fast unmöglich, aber weil The Perfect Element mein erstes Pain of Salvation Album war, sage ich mal, nicht The Perfect Element, aber auch, sondern In the Flesh.
Oh, das ist der zweite, ne? Der 8-Minuten-Song.
Eins der emotionalsten Outro-Passagen mit dem Piano und dem Gitarrensolo und seiner feinen Falsettstimme am Ende im Kontrast zu dem Geschrei, was er vorher abgeliefert hat. Also ja, Gildenlöw ist auf jeden Fall einer meiner größten musikalischen Vorbilder. Musikalisch, textlich und als Sänger, als Musiker allgemein. Also In the Flesh von Pain of Salvation. Von Yaman do Costa würde ich sagen Samba pro Rafa.
Alles klar. Geht ja natürlich in eine völlig andere Richtung, aber wir haben ja nicht gesagt, dass es nur Metal sein darf. Insofern alles wunderbar.
Er shreddet auf dem Instrument.
Ich bin gespannt. Ja, ist ein gutes Stichwort. Wir sollten dringend mal einen Talk über Pain of Salvation machen, über, keine Ahnung, jedes Album mindestens 3 Stunden sich unterhalten, was es da allein musikalisch zu entdecken gibt. Ich glaube, da kannst du ja als Gitarrist noch mal viel mehr zu beitragen, als ich so als in Anführungsstrichen nur Konsument, der in Anführungsstrichen auch wieder nur Emotionen dadurch in sich spürt. Aber wenn man dann noch vielleicht weiß, was da gespielt wird, weil ich glaube, manchmal ist bei Pain of Salvation das, was gespielt wird, gar nicht so imposant, sondern eher, wie man das hinterher übereinander arrangiert, glaube ich, oder?
Ich muss sagen, ich habe nie viel von Pain of Salvation gespielt. Okay. Pain of Salvation ist eine Band, die ich halt genieße. Ich höre manchmal musikalisch hin. Ich verstehe, ah ja, das ist ein 7/8-Takt, whatever. Aber das fällt mir meistens erst später auf, wenn ich halt merke, warum klingt das so emotional? Warum klingt das so gebrochen? Warum klingt das so fließend? Und dann, aber normalerweise ist Pain of Salvation für mich, ich mag einfach die Komposition, ich mag seine Stimme, vor allem sein Timing als Sänger ist irgendwie beeindruckend. Er singt die richtigen Töne an der richtigen Stelle und deswegen Pain of Salvation habe ich eher nachgesungen. Und da gibt es auch ein Cover auf meinen Socials. Road Soul, der Titelsong. Oh. Den habe ich vor Jahren mal in meiner Zwischenprüfung Musik gesungen. Zwischen ganzen klassischen Musikern habe ich einfach so eine poppige Nummer mal rausgehauen mit einem Jazz-Pianisten, der das auch komplett anders interpretiert hat. Und dann habe ich gedacht, so, hey, ich hab das eh mal notiert. Ich spiele das mal ein und mach mal ein Vocal-Cover. Also das gibt's auch. Ja, Pain of Salvation, großartige Band. Ich habe auch noch eine ganze Menge Kumpels, die halt genauso auf Pain of Salvation erfahren. Übrigens auch die Sopranistin, die uns den Chor in Essen organisiert hat, die ist auch mit mir schon zu diversen Pain of Salvation-Konzerten gefahren.
Großartig. Du hast mich eben absolut glücklich gemacht, endlich jemanden getroffen zu haben, der mich versteht.
Ja, ich hätte fast meinen Pain of Salvation-Pulli angehabt, aber der war eben noch im Schrank. Und ich habe gedacht, ich muss Hadian repräsentieren.
Ja, man sieht das Video ja hinterher nicht, ne? Wir nehmen ja nur die Tonspur, aber.
Ja, aber du hättest vielleicht gefreut. Hättest
ja, gesehen, natürlich. Pain of
Salvation. Ja. Und meine Mütze, Pain of Salvation-Mütze, habe ich leider verloren. Aber da muss ich dir gleich noch was zeigen. Dieses Instrument ist Daniels Gitarre.
Wow.
Das ist Daniels Signature-Gitarre. Mayones hat limitierte Auflage gemacht. Davon gibt es nur 5 auf der Welt. Die wurden nur auf Bestellung gebaut. Und das ist die Nummer 1.
Und ein 7-Seiter.
Und 7-Seiter. Meine erste 7-Seiter. Das heißt, es war der erste Spinner, der sich eine Pain of Salvation-Gitarre geholt hat, bei Mayones sofort bestellt. Nummer 1. Nummer 0 hat halt der Daniel selber.
Es sei ihm gegönnt.
Sei ihm gegönnt, ja. Hat er gut gemacht.
Ja, damit sind wir tatsächlich am Ende für heute angekommen. Der Podcast-Gast darf die Hörer dann in den Tag, die Nacht oder wann auch immer sie meinen Metal-Markus, Metal-Podcast zu hören, verabschieden. Gerne mit weisen Worten. Du kannst aber auch einfach nur eine Werbeeinlage für euer Album machen, aber nach Pain of Salvation und Co. erwarte ich jetzt natürlich sehr tiefgehende, emotionale und tief durchdachte Worte deinerseits. Ich hatte sehr viel Spaß und auch, es hat mir sehr viel Freude gemacht, dir wirklich zuzuhören. Man merkt, dass du für das, was du tust, wirklich absolut brennst.
Ja, erstmal vielen, vielen Dank für die Möglichkeit, die Band zu präsentieren und für deine fantastischen Fragen. Es hat mir auch unglaublich viel Spaß gemacht. Und ja, ich glaube, wenn man für etwas brennt, dann kann man gar nicht anders, als irgendwie zu strahlen und sich halt auch zu freuen, sich mitzuteilen. Und dann, das ist das, worauf es letztendlich ankommt. Und im Musikbusiness ist es manchmal nicht so. Es geht manchmal einfach nur um Arbeit. Es geht manchmal nur darum, Dinge zu organisieren. Und deswegen sind solche Möglichkeiten, glaube ich, immer Energiefutter. Deswegen nochmal vielen, vielen Dank für die Chance hier, meine Musik zu präsentieren, unsere Musik zu präsentieren. Und nach Pain of Salvation ist natürlich die Messlatte für philosophische Outros sehr, sehr hoch. ich möchte mich eigentlich auch nur bei jedem bedanken, der uns unterstützt hat, jedem Musiker, der auf dem Album gespielt hat, die Freunde, die Feedback gegeben haben zu den Kompositionen, zu den Texten, zu den Mixen. Ich möchte mich auch natürlich bei meinen Freunden und meiner Familie bedanken, die meine seltsamen Musiker-Eigenschaften irgendwie immer aushalten müssen.
Ja. Vielen Dank, das sind doch sehr schöne Worte. Ja, danke schön und ciao.
Ja, auf Wiedersehen. Macht's gut.
Wir haben leider nur noch eine Minute, unter eine Minute mittlerweile. Und dann, ja, wir sollten dringend mal gucken, ob wir da nicht noch was aus dem Hut ziehen.
Würde mich sehr freuen. Das wäre mega.
Ein bisschen hart abnörden über Daniel Gildenlö.
Immer, immer.
Alles klar, dann einen schönen Rest.
Okay.
Bis dann. Ciao.
Bis bald. Ciao, ciao.